Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
Folge 87 unseres Podcasts. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Heute mal wieder eine Solo-Episode, weil Kai es sich im Frankreich-Urlaub mit Käse und Croissants gut gehen lässt. Viele Grüße an dieser Stelle. Und ja, weil ich dann nächste Woche tatsächlich auch im Urlaub bin, haben wir ja, wie wir das im vergangenen Podcast schon angekündigt haben, ein bisschen vorgebaut, haben zwei längere Interview-Episoden produziert. Nächste Woche wird die mit Stefan Zimbal von Cylon veröffentlicht und übernächste Woche dann die, für die wir mit Thomas Aukamp vom ZKF gesprochen haben. Diese Woche soll es aber nochmal ein Weekly geben, wie gesagt, Solo-Episode. Aber das Weekly wird auch analog zu unserer Printausgabe einen besonderen Themenschwerpunkt haben, nämlich geht es heute schwerpunktmäßig um Öle und Schmierstoffe. Dafür habe ich nämlich diese Woche auch ein Unternehmen besucht, genauer gesagt bin ich nach Worms gefahren und habe die Rowe Mineralölwerk besucht, habe mir dort den dortigen Standort ansehen können, das Werk, die Anlagen, habe mit verschiedenen Verantwortlichen gesprochen. Das war auf jeden Fall sehr interessant, hat auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe vor allen Dingen auch einige Eindrücke sammeln können, wie Rowe sich in verschiedenen Bereichen positioniert. Das Unternehmen wird in diesem Jahr 30 Jahre alt, also ein rundes Jubiläum, ist über die Zeit natürlich stark gewachsen auch, ist zunehmend internationaler geworden, aber man legt eben trotzdem auch noch Wert auf die lokale Verwurzelung und auf die Historie in Worms, engagiert sich da auch stark lokal, beispielsweise bei verschiedenen kulturellen Initiativen wie den Nibelungenfestspielen. Man ist beim lokalen Fußballclub aktiv und sorgt eben so auch dafür, dass man sich natürlich gegenüber potenziellen Mitarbeitenden dann auch als Arbeitgeber präsentieren kann und versucht gleichzeitig auch die Identifikation bei den Leuten, die schon an Bord sind, darüber ein bisschen zu fördern und auch irgendwie hochzuhalten. Rowe ist auch tatsächlich noch ein Familienunternehmen. Seit Anfang 2024 ist Dr. Alexandra Kohlmann in der Geschäftsführung, teilt sich die Geschäftsführung mit Stefan Wärmter und Frau Kohlmann ist die Tochter des Rowe-Gründers Michael Zehe, der sich dann eben Anfang des vergangenen Jahres aus dem operativen Geschäft so ein bisschen zurückgezogen hat. Grundsätzlich habe ich dann so auch in den Gesprächen gemerkt, versucht man eben bei Rowe so ein bisschen diesen Spagat zu meistern zwischen lokale Verwurzelung, auch im eher beschaulichen Worms nenne ich es mal, aber eben trotzdem auch mittlerweile sehr international ausgerichtet, in vielen Ländern aktiv und sehr präsent auf dem internationalen Markt. Und da ist so ein bisschen dann eben der Ansatz, dass man sagt, man ist groß genug, um eben auch eine sehr breite Range an Produkten abdecken zu können, eben Produkte, die auch über den klassischen Automotive-Bereich hinausgehen. Aber auf der anderen Seite ist man auch noch klein genug, um kurze Wege, schlanke Prozesse sicherstellen zu können, auch eine gewisse Flexibilität. Dabei wiederum hilft dann auch, dass zu Rowe noch in der Hinsicht zwei weitere relevante Unternehmen gehören, nämlich die E-Tech GmbH. Das ist ein Unternehmen, was sich mit dem Anlagenbau beschäftigt. Das heißt, man hat Kompetenzen für den Bau von entsprechenden Anlagen am eigenen Standort schon vor Ort. Und es gibt auch noch die Palbo GmbH, das ist ein Unternehmen, das eben auch zu Rowe gehört und das die Gebinde herstellt, in denen dann wiederum die Rowe-Produkte in den Handel kommen. Also auch da sind die Wege einfach sehr, sehr kurz, weil sie eben tatsächlich auch innerhalb des Unternehmens sind und das Ganze intern abgebildet werden kann. Rowe hat noch einen weiteren Standort in Bubenheim, das ist auch nicht so weit von Worms weg und mit einer Mitarbeiterzahl von über 300 ist es auf jeden Fall tatsächlich auch noch möglich, diesen Anspruch der kurzen Wege und flexiblen Prozesse abbilden zu können. Zumindest war das so mein Eindruck, als ich da vor Ort war und mit den Leuten eben gesprochen habe. Ein weiterer sehr wichtiger Bereich für Rowe ist natürlich der Bereich Motorsport. Da sind sie auch sehr bekannt. Da hat man mit Sicherheit schon mal irgendwie einen von den Rowe BMWs, Rowe Racing Team gesehen. Vor allen Dingen, weil ja in diesem Jahr dann auch wieder, sehr passend für das 30-jährige Jubiläum, ein Gesamtsieg, muss man sagen, beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring herausgesprungen ist. Das ist natürlich ein schöner Erfolg, wurde auch entsprechend gefeiert und ist natürlich dann tatsächlich jetzt eben, wie ich es gerade gesagt habe, in Verbindung mit den eigenen Jubiläumsaktivitäten sehr, sehr gut nutzbar. Motorsport ist für Rowe marketingtechnisch natürlich sehr interessant, wie für viele andere Unternehmen eben auch, dass man darüber zum einen natürlich Kunden und Handelspartner einladen kann, schafft auch da nochmal eine gewisse Identifikation, in denen natürlich auch viele Mitarbeitende vor Ort sind. Aber auch ein wichtiges Thema ist das Thema Technologietransfer auch da. dass man so ein bisschen diesen Anspruch hat von wegen von der Rennstrecke dann irgendwann eben auch ins Regal. Der Begriff des fahrenden Labors war so ein bisschen das, was ich da bei meinen Gesprächen in Worms vor Ort gehört habe, dass man darüber eben wirklich versucht, auch in entwicklungstechnischer Hinsicht gewisse Dinge auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln, die dann eben natürlich langfristig in die Serie oder eben auch in Produkte für den Aftermarket einfließen können und sollen. Ebenfalls noch eine ganz nette Möglichkeit für Rowe in der Hinsicht ist, dass bei dem BMW, wie er jetzt eben auch beim 24-Stunden-Rennen zum Einsatz kam, Produkte der eigenen Sunspeed-Serie im Einsatz sind. Die eigene Sunspeed-Serie ist eine nachhaltige Serie, wo Rowe im Prinzip versucht, nachhaltige Produkte und Öllösungen anzubieten. Da kommen nicht mineralische Basisöle sowie synthetische Kohlenwasserstoffverbindungen zum Einsatz, die wiederum zu 100% aus pflanzlicher Biomasse synthetisiert sind. Also wirklich klarer Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Und indem diese Produkte eben dann auch sich in dem harten Motorsportumfeld beweisen müssen und da eben tatsächlich auch bestehen, befördert das Ganze natürlich so ein bisschen das Interesse an diesen Produkten. Zumindest ist das so die Hoffnung der Verantwortlichen. Und es ist eben irgendwo auch ein Aushängeschild, dass man sagen kann, die Produkte sind so leistungsfähig, dass sie eben sogar diesen anspruchsvollen Motorsportanforderungen gewachsen sind. Dann müssen sie ja auch, sage ich mal, im normalen Alltag entsprechend überzeugen. Wurde auch so ein bisschen dann in den Gesprächen deutlich, dass da eben tatsächlich so ein Gesamtsieg ganz hilfreich ist, dass darüber so ein bisschen mehr Interesse befördert wird. Im Aftermarket gibt es auch schon das ein oder andere Produkt in der Hinsicht und das ist so ein bisschen der Anspruch bei Rowe, da eben mittelfristig für jedes konventionelle Öl, sage ich mal, dann eben auch eine Sunspeed-Alternative und damit eben eine nachhaltige Alternative zu haben. Und damit eben auch jedem, der da irgendwie Interesse in die Richtung hat, den Umstieg auf eine nachhaltigere Lösung, was das angeht, zu erleichtern. Details zu meinem Bericht lest ihr in Kürze dann auch auf der Website und dann natürlich im August, wenn die Printausgabe vorliegt, da wird auch das ein oder andere Bild, was ich vor Ort machen konnte, drin sein. Jetzt für den Moment vielleicht der Verweis auf auto.news, weil da schon ein Beitrag zu lesen ist, der eben auch genau in Richtung Öle und Schmierstoffe geht. Und zwar hat da unser Kollege Marian Menge mit Christian Ohm von Motul gesprochen und hat sich mit ihm über das grüne Dach, so heißt das Nachhaltigkeits- und Umweltkonzept von Motul, für das Christian Ohm zuständig ist, unterhalten und ihm ein paar Fragen dazu gestellt, wie sich das eben auch darstellt, welche Details das beinhaltet. Da würde ich jetzt gerade einfach noch mal kurz drauf eingehen. Einstiegsfrage von Marian war auch so ein bisschen, inwiefern man sich denn um das Thema Nachhaltigkeit bemühen kann, wie das ist in der Branche, im Umfeld von Schmierstoffen und Ölen, wo Nachhaltigkeit jetzt, sage ich mal, nicht so direkt auf der Hand liegt. Das war, wie gesagt, so die Einstiegsfrage und welche Möglichkeiten es überhaupt da hinaus gibt, dann wirklich Richtung Nachhaltigkeit aktiv zu werden. Christian Ohm im Prinzip drei Möglichkeiten angesprochen. Teilweise habe ich die bei meinem Besuch bei Rowe auch gehört. Es besteht die Option, dass man produktseitig an die Sache rangeht, beispielsweise über recycelte Öle oder Rezyklate, die zum Einsatz kommen. Man kann sich den Produktionsstandort ansehen, auch da dann, dass man ein Umweltmanagementsystem hat, dass man Abfälle trennt, dass man ein effizientes Heizsystem hat, eine PV-Anlage auf dem Dach für die eigene Energiegewinnung. Das sind so verschiedene Ansätze. Und der dritte Bereich, das ist auch der, den Christian Ohm vornehmlich für sich versucht, in diesem Bereich Impulse zu setzen und aktiv zu werden, ist der Bereich Handel, dass man eben Werkstätten und Betriebe bei diesem komplexen Thema unterstützt mit einem Umweltmanagement und Entsorgungssystem. Und genau das ist eben das grüne Dach von Motul. Und da versuchen die, den Handel bei verschiedenen Optionen zu unterstützen, weil Christian Ohm auch sagt, Nachhaltigkeit ist eigentlich niemandem egal. Aus seinen Gesprächen hat er das so mitgenommen. Nur ist eben immer das Thema, wenn die Nachhaltigkeit oder die nachhaltige Lösung mit höheren Kosten verbunden ist oder unter Umständen auch mit mehr Aufwand, dann wird es natürlich weniger attraktiv, beziehungsweise dann ist es auch schwieriger, das im alltäglichen Arbeiten, wo ja auch viele andere Faktoren eine Rolle spielen, wo unter Umständen der Stress auch hoch ist, das entsprechend einzubauen. Und genau da will dann Motul ansetzen, indem, wie er sagt, es auch so ein bisschen um eine beratende Rolle geht, die man da einnimmt. Man übernimmt den Schriftverkehr mit Behörden, man kümmert sich um Formulare, um Papierkram, eben um genau diese Dinge, die natürlich nicht sonderlich attraktiv sind, aber die eben auch dann dazugehören. Genau das möchte Motul leisten und da eben versuchen, Werkstätten zu unterstützen. Wie genau sich dieses Konzept darstellt, lest ihr jetzt schon auf unserer Website. Auch das Interview packen wir dann passend dazu in unseren Öle- und Schmierstoffschwerpunkt in der Printausgabe. Das heißt, auch da könnt ihr das nochmal nachlesen. Und ansonsten natürlich, wie gewohnt an dieser Stelle, die Einladung, schaut gerne mal auf auto.news. Es ging jetzt in den letzten Tagen bei uns nicht nur um Öle und Schmierstoffe. Wir haben auch wieder die ein oder andere Personalie mitgenommen. Es gab im Autohausbereich Übernahmen, es hat sich da auch wieder was getan. Ansonsten haben wir ein paar Impressionen vom Truck Grand Prix zusammengestellt. Da waren wir jetzt diese Woche von der Redaktion leider nicht vor Ort. aber unser Kollege Sixto hat uns da vertreten und hat einige Impressionen gesammelt. Auch der Artikel ist jetzt mittlerweile online. Und ansonsten könnt ihr natürlich gerne wie gewohnt auch auf unseren Social Media Kanälen mal reinschauen. LinkedIn ist da auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Seht, was wir da so machen, findet auch da alle unsere Texte. Hört gerne, wie eingangs erwähnt, nächste Woche in die tieferen Podcast-Episoden rein, die wir wieder haben. Und ansonsten wünsche ich an dieser Stelle allen, bei denen das vielleicht wie bei mir auch so ist, einen schönen Urlaub. Macht es gut.